Wahlsonntag. Heute hatten wir die Wahl. Die zu wählenden Personen haben in den vergangenen Wochen viele Versprechen gegeben. Nach der Wahl wird sich zeigen, welche davon gehalten werden können. Um Versprechen oder Verpflichtungen soll es uns heute gehen. Wer hat Gott schon mal etwas versprochen? Wer hat sich vor Gott schon mal zu etwas verpflichtet? Ich vermute, dass jeder von uns das schon mal getan hat. Denken wir nur an das Glaubensbekenntnis, das in Gottesdiensten von allen mitgesprochen wird. Zur Taufe versprechen Eltern und Paten, dem Kind bei der Erziehung die christlichen Grundlagen und Werte nahezubringen. Wenn ein Erwachsener getauft wird, verspricht dieser selbst, sein Leben nach Gottes Willen zu gestalten. Oder die Eheschließung. Sie ist ein großes Versprechen an den Partner und vor Gott. Und vor jedem Abendmahl bitten wir Gott um die Vergebung unserer Schuld und versprechen, uns mit seiner Hilfe zu bessern. Wie ist das aber mit dem Halten der Versprechen? Wie oft denke ich daran, was ich versprochen habe? Denken wir nur an die vielen guten Vorsätze, die zu Beginn eines neuen Jahres gefasst werden. Das sind sozusagen Versprechen an mich selbst. Wie schnell geraten die in Vergessenheit, obwohl wir es mit der Umsetzung ernst gemeint und uns richtig bemüht haben. Aber der alte Lebensstil setzt sich erfolgreich durch und alles bleibt wieder beim Alten. Vielleicht ist man enttäuscht, es wieder mal nicht geschafft zu haben. Aber die Gewohnheit oder Bequemlichkeit sind stärker. So ähnlich ging es auch den Menschen in Jerusalem. Wir befinden uns in der Zeit, als das Volk Gottes schon seit einigen Jahrzehnten in babylonischer Gefangenschaft war. Unter ihnen war auch Nehemia. Ein kluger Mann, er hatte es bis zum Mundschenk des Königs geschafft. Und er genoss das Vertrauen des Königs. Von Nehemia wissen wir, dass er oft und viel mit Gott redete. Im Gebet brachte er alles vor Gott, was ihn bewegte. Er bat um die Vergebung seiner Schuld und der Schuld seines Volkes. Lange hatten die Juden davon geträumt, dass Jerusalem, ihre Stadt mit dem Tempel, wieder aufgebaut wird. Sie wollten wieder Gottesdienste feiern und ihre Opfer darbringen. Diese Sehnsucht finden wir in etlichen Psalmen wieder. So heißt es in Psalm 137: An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll mir am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Und nun gab es für die Gefangenen schon zweimal die Gelegenheit, dass eine große Gruppe Juden nach Jerusalem zurückkehren durften. Sie haben den Tempel unter großen Mühen wieder aufgebaut. Darüber sind mehr als 15 Jahre vergangen. Aber die Stadt selbst liegt immer noch in Trümmern. Als das Nehemia erfährt, ist er traurig darüber und er wendet sich an Gott. Es wird ihm klar, dass er die Mauer der Stadt wieder aufbauen soll, damit die Menschen in ihr in Sicherheit und Frieden leben können. Der König beurlaubt Nehemia und lässt ihm jegliche Unterstützung zuteil werden. Und so zieht Nehemia mit einer dritten Schar aus der babylonischen Gefangenschaft in die Freiheit nach Jerusalem. Es war für ihn nicht einfach, die Mauer wieder aufzubauen. Er musste listig, wachsam und mutig handeln. Gerüchten und Intrigen musste er sich entgegenstellen. Doch er blieb bei dem, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er ließ sich von Gott in eine verantwortliche Position rufen. Er war wachsam und ließ sich nicht beirren. Er hatte das Ziel immer vor Augen. So wurde die Mauer in kurzer Zeit, in nur 52 Tagen, fertiggestellt. Die von Gott besonders erwählte Stadt soll auch einen schützenden Rahmen erhalten. Jeder Israelit soll die Grunderfahrung machen können: hinter diesen Mauern erfahre ich Geborgenheit und bedingungslose Annahme. Hier ist Heimat, hier wohnt mein Gott und ich darf ihm mit Sicherheit begegnen. Und dann ist die Mauer fertig und wird mit einem großen Fest eingeweiht. Esra, der Priester, liest die Mosebücher vor. Die öffentliche Verlesung der alttestamentlichen Gesetze auf einem Platz in Jerusalem hatte bei den Zuhörern teils heftige Reaktionen hervorgerufen. Viele weinten, weil sie erkannten, dass der Wille Gottes in ihrem Leben keine große Rolle mehr gespielt hat. Während der babylonischen Gefangenschaft hatte es vermutlich keine öffentliche Wortverkündigung gegeben. Und somit hatten wohl viele Israeliten Gottes Wort noch nie im Original gehört. Doch nun soll alles anders werden. Die wiederaufgebaute Stadtmauer von Jerusalem gewährt den Bewohnern Schutz und Sicherheit. Und der zerstörte Tempel Salomos war schon längst durch einen neuen Tempel ersetzt worden. Und diese Äußerlichkeiten sorgen auch für neuen Mut. Und dann fasst das Volk einen Entschluss. Sie sagen: und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben und unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Dieser Plan wird in die Tat umgesetzt. Und es folgt eine lange Auflistung all derer, die ihre Unterschrift unter das Dokument setzen. Mit ihrem Namen stehen sie dafür gerade, dass Gottes Wort in ihrem eigenen Leben an erster Stelle stehen soll, aber auch im Leben all derer, für die sie verantwortlich sind. Und es heißt da weiter: sie sollen sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist, und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Es geht darum, dass die Israeliten Gottes Geboten gehorsam sein wollen, auch wenn es schwerfällt. Denn die Nachbarvölker ringsherum haben weniger strenge Regeln. Und wie schnell ist dieser Lebensstil ansteckend? Es geht da zum Beispiel um die Einhaltung der Sabbatruhe, um das Sabbat und das Erlassjahr oder auch um die Opfergaben und um die Erhebung einer Tempelsteuer. Zwölf Jahre lang war Nehemia Statthalter in Jerusalem und dann kehrt er an den persischen Hof zurück. Vielleicht will er dem König Rechenschaft geben. Nach ungefähr zwei weiteren Jahren reist Nehemia wieder zurück nach Jerusalem. Aber was er da sieht, lässt ihn erschrecken. Ja, es geht den Menschen gut, aber sie haben ihre Versprechen und guten Vorsätze vergessen. Nehemia ist tief bestürzt über den Zustand seines Volkes. Die Mauer steht zwar, aber im Inneren erkennt er viele Nöte. Die notwendige Innensanierung im Volk Gottes ist nicht gelungen. Da hatte sich ein Fremder, der zu den Feinden gehört, im Vorhof des Tempels eingenistet. Die Tempelabgaben wurden nicht entrichtet. Leviten und Priester konnten nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen, weil sie sich um ihren Lebenshalt Lebensunterhalt kümmern mussten. Und der Sabbat wurde missachtet. Die Kinder Israels besitzen zwar eine große Fremdsprachenkompetenz, aber Jüdisch ist ihnen nicht mehr geläufig. Wie können sie dann die Schrift verstehen, wie am Gottesdienst teilnehmen, wie die Identität als Volk des Herrn neu leben? Nehemia stößt auf eine ganze Reihe von Missständen, die ein entscheidendes Durchgreifen nötig machen. Und davon berichtet er im 13. Kapitel. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbattag. Und ich verwarnte sie an dem Tage, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda, die das erlaubt hatten, und sprach zu ihnen: Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbattag? Taten das nicht auch eure Väter, und unser Gott brachte all das Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalems dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem, ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Darum, mein Gott, gedenke an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Es gibt Dinge, die passen einfach nicht zusammen. Verschiedene Missstände hatten sich bei den Israeliten eingeschlichen. Sie lebten nicht mehr konsequent mit Gott. Es gibt Dinge, die passen nicht zu einem Leben mit Gott. Hoffentlich merken wir es bei uns selber oder können es uns von anderen sagen lassen. Welche Dinge stören meine konsequente Beziehung zu Gott? Missstände schleichen sich langsam ein. Oft geht es ganz allmählich, man merkt es gar nicht. Man hat sich dran gewöhnt und lässt es laufen. Und irgendwann kann es zu spät sein. Was habe ich Gott versprochen? Wozu habe ich mich auch nur gedanklich verpflichtet? Und was ist daraus geworden? Wie lange hat es gedauert, bis ich mich nicht mehr daran erinnert habe? Wie ernst sind mir die Versprechen? Die Menschen zu Nehemias Zeiten hatten den festen Vorsatz, nach Gottes Willen zu leben. Sie wussten, es muss sich etwas ändern. Vermutlich wussten sie auch, wie schwer es ist, die Versprechen einzuhalten. Und deshalb haben sie praktische Schritte getan. Als erstes haben sie die feste Abmachung gemeinsam getroffen. So kann man sich gegenseitig ermutigen oder ermahnen und es hängt nicht von einem Einzelnen allein ab. Und als zweites haben sie es aufgeschrieben und sich ihre Vorsätze nicht nur im Gedanken vorgenommen. Denn die schriftlichen Erinnerungen helfen gegen das Vergessen. Aber schrittweise und ganz allmählich kehren die Menschen zu ihren alten und lang geübten Gewohnheiten zurück. Der schriftliche Religionsvertrag gerät in Vergessenheit. Aber warum lebte das Volk nach nur 2 Jahren wieder in den alten Gewohnheiten und missachtete Gottes Gesetze? Warum ging das so schief? Ich denke, die Erneuerung geschah nur äußerlich. Die Menschen wollten aus eigener Kraft Gottes Gesetze erfüllen. Sie waren nicht mit ganzem Herzen dabei. Es bedurfte neuer Anstrengungen und wiederholter drastischer Maßnahmen und Androhungen von Nehemia, um wenigstens die Einhaltung der Sabbatgebote wiederherzustellen. Von Begeisterung und Freude lesen wir hier nichts. Das alles musste Nehemia sehr viel Kraft gekostet haben. Doch wir wissen auch, dass mit Zwang keine Menschen gewonnen werden. Was fehlte, war die Erneuerung der Herzen, die Umkehr zu Gott. Mit ihren guten Vorsätzen wollten die Menschen schon Gottes Gesetze erfüllen, aber damit wollten sie zeigen: Seht mal, wie gut ich nach den Gesetzen lebe. Sie hatten vergessen, nach Gott zu fragen, ihn zu ehren und ganz nach seinem Willen zu leben. Es ist eine Frage der Perspektive. Um wen geht es bei den Versprechen? Es geht nicht um mich, sondern um Gottes Ehre. Es geht darum, dass ich mich von Gott erneuern lasse, dass er mir ein neues Herz schenkt. In Hesekiel sagt Gott uns das selbst zu: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Gott selbst hilft uns, unsere Versprechen zu seiner Ehre und zum Segen für mein Leben zu formulieren und zu leben. Sein Heiliger Geist ist die Kraftquelle dafür. Und Jesus drückt das etwas anders aus. Er sagt zu seinen Jüngern und auch zu uns: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das Volk damals hatte seine Versprechen gemeinsam formuliert und niedergeschrieben und sich verpflichtet, danach zu leben. Und wie sieht das bei uns aus? Ich habe Gott schon einige Male etwas versprochen, zum Beispiel bei meiner Konfirmation. Das ist schon sehr lange her und ich weiß auch nicht mehr genau, was der Pfarrer mich da gefragt hat. Aber ich weiß noch genau, dass ich geantwortet habe: Ja, mit Gottes Hilfe. Diese Antwort habe ich noch manches Mal gegeben. Auch als ich mich entschieden habe, Mitglied der landeskirchlichen Gemeinschaft zu werden. Und als ich diese Predigt vorbereitete, versuchte ich mich zu erinnern, was ich da eigentlich versprochen hatte mit meiner Mitgliedschaft. Und das möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist mein Erlöser und Herr. Er hat mir meine Schuld vergeben und ewiges Leben geschenkt. Jesus Christus hat mich als sein Eigentum angenommen und in seine Gemeinde gestellt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wird mein Leben erneuert. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Deshalb will ich mein ganzes Leben nach seinem Willen ausrichten und meine Gaben für ihn einsetzen. Ich will treu die Bibel lesen und beten. Ich will am Leben und Dienst meiner landeskirchlichen Gemeinschaft teilnehmen und verantwortlich mitarbeiten. Ich will mit meinem Leben anderen Menschen den Weg zu Jesus Christus zeigen. Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus. Alles zur Ehre meines Herrn. Was für ein Versprechen. Aus eigener Kraft ist da nichts zu machen. Kann nichts gehalten werden von diesen Aussagen. Doch bitten wir Gott um ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn das kann nur mit seiner Hilfe gelingen. Und dann erfahren wir, dass Gott seine Versprechen immer hält. Er schafft, dass Menschen umkehren und nach seinem Willen leben. Denn aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus. Ja, und wer dieses Bekenntnis gern mal nachlesen möchte, er findet es hinten bei den Informationen. Und was können wir dazu tun? Versprechen zu halten? Für uns steht die Aufgabe, uns an Versprechen zu erinnern. Es ist nötig, dran zu bleiben. Manchmal auch, wie Nehemia, zu kämpfen. Gute Gewohnheiten sind dabei eine Hilfe. So schenkt uns Gott jeden Sonntag Zeit, um ihn zu feiern. Eine wunderbare Erklärung und Verheißung zum Sabbat finden wir bei Jesaja. Da heißt es, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Gute Gewohnheiten können auch darin bestehen, dass wir uns regelmäßige Gebetszeiten schaffen, dass wir Bibel lesen, Gottesdienste besuchen. Aber auch ein bewusstes Erinnern an besondere Festtage, wie etwa der Taufe- oder Konfirmationstag, können uns daran erinnern, unsere Versprechen zu bedenken oder zu erneuern. Ohne Regeln und Rituale wird vieles schnell verblassen, wie wir es an den Menschen zu Nehemias Zeiten gesehen haben. Das bewusste Erinnern an gegebene Versprechen bringt mich näher zu Gott. Doch aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich vertraue auf Jesus Christus. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für den Sonntag. Du schenkst ihn uns, damit wir zur Ruhe kommen und auf dich sehen und hören. Danke, dass wir dich loben und ehren können. Danke, dass du unser Leben gestaltest. Du kennst all die Dinge, die wir versprochen haben. Wir wissen, dass wir das aus eigener Kraft nicht halten können. Du allein kannst unser Leben nach deinem guten Willen führen. Danke, dass du uns so reich beschenkst. Danke, dass wir bei dir geborgen sind. Wir bitten dich um ein neues Herz und einen neuen Geist, damit wir deinen Willen erkennen und zu deiner Ehre leben. Amen.